Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Theresa Coloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr in München und auch Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Guten Tag, Frau Coloma-Beck.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie haben ja promoviert über Veralltäglichungsprozesse im Bürgerkrieg. Veralltäglichungsprozesse, großes Wort. Wenn Sie jetzt aber gerade auf die Krise in Libyen gucken und auch auf die Konferenz, die gestern in Berlin stattgefunden hat, hilft Ihnen da Ihr Wissen? War Libyen in Ihren Forschungen auch ein Thema?
Libyen war in der Forschung kein Thema. Die zentrale Fallstudie war Angola. Aber das, was in der Forschung zu sehen war, wie sich Gesellschaften verändern im Krieg, wie sich der Alltag verändert im Krieg, das lässt sich überall beobachten.
Und über Angola sprechen wir ja auch in dieser Sendung, weil die Präsidententochter oder die Tochter des ehemaligen Präsidenten von sich reden macht durch sehr viel Geld. Also wir haben viel vor in dieser Sendung. Frieden in Libyen. Wie ist der zu erreichen? Darüber beraten gerade die EU-Außenminister in Brüssel, nachdem ja gestern in Berlin die Libyen-Konferenz stattgefunden hat, über die jetzt viel gesprochen wird. Wir hören mal, was die Bundeskanzlerin gestern Abend gesagt hat.
Alle waren wir uns einig, dass wir eine politische Lösung brauchen. Es ist, glaube ich, gerade in den letzten Tagen noch einmal sichtbar geworden, dass es keine Chance auf eine militärische Lösung gibt. Das würde allenfalls das Leiden der Menschen vergrößern.
Es soll also eine politische Lösung geben für den Frieden dort mit einem Waffenstillstand und der Durchsetzung des ja schon bestehenden Waffenembargos. Also kein neues Waffenembargo, sondern das, was besteht, soll einfach schlicht durchgesetzt werden jetzt. Dadurch soll der Frieden erreicht werden. Klingt gut, Frau Coloma-Beck, aber können wir darauf hoffen, dass das jetzt wirklich erreicht wird? Weil es ist ja schon seit Jahren nicht erreicht worden.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn Politiker oder auch Politikwissenschaftler auf solche Prozesse blicken, können sie manchmal Erfolge sehen an der Stelle, wo die Soziologin eher skeptisch sein muss. Denn aus politischer Sicht ist das auf jeden Fall ein Erfolg.
Was diese ganze Konferenz,
genau, dass diese Konferenz stattgefunden hat, genau, dass
alle
da waren, auch wenn jetzt sozusagen die wichtigsten Kontrahenten nicht direkt miteinander geredet haben, aber das ist zweifellos ein Erfolg. Mhm. Wenn wir jetzt aber auf die Frage, die Sie zum Anfang gestellt haben, zurückkommen, kommt jetzt da der Frieden ganz schnell? Dann würde ich sagen, das sind jetzt die Bedingungen, die bestenfalls dafür geschaffen worden sind. Denn auch wenn alles das eingehalten wird, was jetzt vereinbart ist, dann heißt Frieden nochmal gesellschaftliche Transformation. Aus dem Krieg heraus die Gesellschaft entwickeln in einen anderen Aggregatzustand, der eben dann friedlich ist. Und das ist ein langer Prozess, denn der Krieg hat dort schon ziemlich lange angehalten.
Sie sind ja jemand, Sie beschäftigen sich eben mit den Prozessen eigentlich, wenn der Frieden dann erreicht ist und dann eben diese Transformation innerhalb der Gesellschaft stattfinden kann und soll. Aber wirklich jetzt im Moment sollte es ja wahrscheinlich erstmal darum gehen, dass das Waffenembargo respektiert wird, stärker als bisher kontrolliert wird. Frage ist, wer kann das durchsetzen? Gesagt wird, Verstöße sollen vom UN-Sicherheitsrat sanktioniert werden. Wird das so sein?
Ja, das werden wir sehen, glaube ich. Sicherlich haben die Leute, die sagen, Embargos haben nur Sinn, wenn sie kontrolliert werden, die haben sicherlich recht. Was ich in diesem Zusammenhang an diesem libyschen Fall aber immer auch noch interessant finde, ist, es gibt ja andere Kontexte, wo es ähnliche Konflikte gibt, aber nicht solche Konferenzen. Was im libyschen Fall ist.
Woran denken Sie? An welche Länder im Moment?
Ja, also Länder, in denen es auch Milizen gibt, die bestimmte Territorien kontrollieren. Ich denke jetzt beispielsweise an den Kongo. Da gibt es nicht so eine Konferenz, die wir jetzt beobachten können. Interessant ist, warum ist das in Libyen der Fall? Weil es in Libyen ein international großes Interesse daran gibt, Staatlichkeit zu stabilisieren. Das internationale System braucht Staaten, es braucht Regierungen. Wenn man über das Problem der Geflüchteten im Mittelmeer sprechen will, braucht man Ansprechpartner. Und in der internationalen Politik sind das eben Staaten und Regierungen. Und wenn es die nicht gibt, dann hat man ein massives Problem.
Richtig.
Und an dieser Stelle übrigens auch, wenn man Wirtschaftspolitik betreiben möchte, wenn es um Bodenschätze geht insbesondere, und das ist der zweite wichtige Faktor in Libyen, das Öl, braucht man auch diese staatlichen Ansprechpartner, weil der Boden natürlich zunächst einmal in der Verfügungsmacht der öffentlichen Akteure und von Staaten liegt. Aber gerade was das Thema Geflüchtete im Mittelmeer betrifft, ist doch jetzt der Handlungsdruck so groß und auch auch der moralische Druck aus Europa selbst so groß, dass die Chancen jetzt, denke ich, größer sind, als sie vorher waren, dass tatsächlich etwas passiert.
Also was an diesen südlichen Ufern des Mittelmeers passiert, hat eben wirklich direkten Einfluss auf Europa wegen der Frage der Geflüchteten.
Ja, es hat direkten Einfluss ganz praktisch. Es hat aber vor allen Dingen, stellt es ja Europa sozusagen moralisch vor, so eine Gretchenfrage. Also man versteht sich als Wertegemeinschaft, man versteht sich als der Kontinent der Aufklärung und dann muss man sich eben Bilder anschauen, wo Menschen tatsächlich unter Bedingungen eingesperrt sind, die an Konzentrationslager erinnern, um europäische Außengrenzen zu schützen. Und das stellt auch moralische Fragen an.
Auf jeden Fall. Und da ist jetzt im Zuge dieser Konferenz natürlich auch die Frage nochmal gestellt worden, wie könnte eventuell doch auch eine Friedenstruppe aussehen, an der sich eventuell die Deutschen auch beteiligen würden. Wir hören mal den Außenpolitik-Experten der CDU, Roderich Kiesewetter, dazu, der heute in der ARD auf die Frage eben, ob die Deutschen sich nicht doch militärisch engagieren sollten, geantwortet hat.
Wir sollten zumindest nicht in unser altes Verhaltensschema fallen, zu sagen, was alles geschehen muss, aber ohne uns. Und es muss nicht vorwiegend militärisch sein. Ich kann mir sehr gut auch abgesicherte Wiederaufbauhilfe vorstellen. Hier geht es auch um Infrastruktur. Aber entscheidend ist, dass wir den Waffenschmuggel unterbinden und dass Waffenstillstand herrscht und dass sich die Konfliktparteien hinter eine Einheitsregierung stellen, die komplett neu zu bilden ist. Das ist das Eigentliche und Militär kann da nur eine unterstützende Funktion haben, nicht die ausschlaggebende.
Wären Sie einverstanden?
Also was dahinter so ein bisschen verschwimmt, ist, dass es ja um die Frage wirklich geht, welche Rolle will Deutschland in Konflikten, in heißen Konflikten in der Gegenwart spielen? Und das ist nach wie vor eine heikle Frage und ich wäre da immer auf Seiten derer, die eher für Zurückhaltung plädieren. Es ist aber auch ganz klar, dass jetzt mit dieser Konferenz sich Deutschland natürlich in einer Art und Weise exponiert hat, die bestimmte Erwartungen weckt. Und ich bin gespannt, ob es gelingt, dass man sich jetzt weiter auf diesen diplomatischen Schwerpunkt festlegt und sagt, wir sind hier, ich will gar nicht das Wort vom Makler bedienen, das ist historisch doch sehr belegt mit einer anderen Konferenz, die auch in Berlin stattgefunden hat. Aber wir sind hier die Experten für den Prozess. Wir sorgen dafür, dass sich alle treffen. Militärisch halten wir uns eher zurück. Ob das so gelingen wird, werden wir sehen.
Aber die Bundeskanzlerin hat ja auch sich immer eigentlich zurückhaltend gegeben. Sie hat ja eigentlich aus Bündnissolidarität nur dann mitgemacht, zum Beispiel in Mali oder gegen den IS. Also wenn sie dann einverstanden war, dass Soldaten geschickt werden, deutsche Soldaten in solche Krisenregionen. Insofern denke ich, wenn sie vorhin gesagt hat, hier geht es um einen politischen Prozess, dann hat sie das wahrscheinlich sehr ernst gemeint für sich.
Genau, das ist aber eben eine spezifische deutsche Position. Was auch klar ist, ist, dass bewaffnete Konflikte mit Akteuren, die jetzt nicht freiwillig die Waffen niederlegen, wahrscheinlich immer auch irgendeine Form von gewaltsamer Intervention brauchen zu ihrer Beendigung. Also da darf man die Augen nicht vor verschließen. Die Frage ist eher, ob Deutschland sich in diese Rolle begeben möchte oder nicht.
Theresa Koloma-Beck, Professorin eben für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr München und eigentlich Expertin für die Frage, wie Krieg zum Alltag wird. Das steht nämlich hinter diesem Begriff der Veralltäglichungsprozesse, über die Sie promoviert haben. Sie haben geforscht, haben Sie uns vorhin schon gesagt, über Angola, über die Kriegs- und die Nachkriegsgesellschaften in Angola im Jahr 2005 und 2006 haben Sie geforscht, aber nach wie vor gucken Sie ja sehr viel in diese Region nach Afrika. Und im Rahmen der Luanda Leaks haben wir jetzt erfahren, dass deutsche Firmen wohl der Vetternwirtschaft in Angola Geld gegeben haben. Und zwar insbesondere der angolanischen Präsidententochter Isabel dos Santos. Und da geht es um einen Kredit unter anderem, den die KfW IPEX Bank vergeben hat. Ist das nicht ein Skandal, Frau Koloma-Beck, dass eine Bank einfach sich nicht informiert, an wen das Geld da gegeben wird?
Normativ ist das vielleicht ein Skandal, aber ich muss gestehen, dass mir an dieser Stelle eigentlich jegliche Überraschung fehlt. Und das geht wahrscheinlich allen, die in solchen Kontexten länger unterwegs sind, ähnlich. Also das, was wir als Korruption beschreiben, ist Teil gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Normalität. Das wissen auch die wirtschaftlichen Akteure hier, die mit angolanischen oder, ich möchte jetzt gar nicht noch andere Länder nennen, aber mit, ja, sagen wir, Ländern, die im Entwicklungsprozess befindlich sind, zusammenarbeiten. Das hat verschiedene Gründe. Korruption sind auch immer Verteilungsmechanismen, sind Möglichkeiten, Netzwerke aufzubauen, zu unterhalten, durchaus auch sagen, Ressourcen von oben nach unten durchzuführen. Reichen. Und das ist sozusagen Teil dessen, was Gesellschaftlichkeit dort ausmacht. Deswegen fehlt mir die Überraschung und deshalb auch so ein bisschen die Empörung, obwohl es natürlich normativ nicht in Ordnung ist.
Verstehe, aber tatsächlich sagen die Menschen in Bankenkreisen, naja, in Angola vermischen sich eben ständig die politischen und die familiären Interessen. Sie sprechen von Korruption. Das heißt, man kann gar nichts tun. Es ist nun mal so, das Staatswesen ist dort so strukturiert, wie es eben strukturiert ist. Und deswegen, wenn man Geschäfte dort machen will, kommt man zwangsläufig in die Verlegenheit, solche Sachen zu fördern.
Genau, also aus Sicht eines Akteurs im Bankwesen ist das eine absolut plausible Perspektive. Man kann nichts tun. Das finde ich jetzt in diesem Fall eine interessante Frage, weil Angola ja auch, Sie haben das eben angesprochen, ein Nachkriegsland ist. 2002 ist ein Bürgerkrieg zu Ende gegangen, der Mitte der 70er Jahre begonnen hat, also sehr, sehr lange Zeit des Krieges. Und wie in allen solchen Ländern, obwohl es ein ölreiches Land ist, gab es dann natürlich auch internationale Entwicklungshilfe, auch für den Staatsaufbau. Also die Weltbank war ein wichtiger Akteur in Angola. Also die internationale Politik, die internationale Normen durchsetzen will, war vor Ort. Und trotzdem hat es ein System stabilisiert, in dem von 1979 bis 2017 nicht nur ein und dieselbe Partei, sondern ein und derselbe Mann Präsident gewesen ist.
Nämlich der Vater von Isabel dos Santos.
Genau. Und spätestens ab 2002 ist ein Teil dieser Verantwortung durchaus, also ich will sie jetzt nicht diesen internationalen Akteuren zuschieben zu 100%, aber man kann dort schon Fragen stellen, welche Möglichkeiten hätte es hier gegeben für mehr Bewegung im politischen System zu sorgen. Denn wenn Leute so lange an der Macht sind, egal wo auf der Welt, dann treten genau solche Situationen ein, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dass eben das Politische und das Wirtschaftliche, auch das Politische und das Kulturelle nicht mehr leicht voneinander zu trennen sind und die Dinge ineinander fließen. Und dann kann die Bank sagen, da können wir jetzt leider nichts machen. Wir müssen mit den Dingen so umgehen, wie wir sie vorfinden.
Ja, wenn wir eben dort wirtschaften wollen. Und das wollen wir ja schon, weil wir wollen ja natürlich auch Wirtschaftsbeziehungen zum afrikanischen Kontinent aufrechterhalten.
Genau.
Aber welche Verantwortung hätte dann zum Beispiel die Weltbank, die dann bei dem Aufarbeitungsprozess nach dem Krieg dort eine Rolle gespielt hat?
Also ich würde die Verantwortung tatsächlich eher bei den Akteuren verorten, die für politische Prozesse zuständig sind. Also ein großer Teil von Geldern in solchen Nachkriegssituationen wird für sogenannte Good Governance-Programme ausgegeben. Also eigentlich dafür, dass sozusagen Regierungsführung nach den Regeln, die international gelten, geschieht. Und ein Konflikt ist aber immer, dass man einerseits den Staat nach dem Krieg stabilisieren will, andererseits aber eigentlich auch sowas wie Demokratieförderung betreiben muss, um diese liberalen Werte durchzusetzen. Und Demokratie ist jetzt aber ein System, das sozusagen in sich immer eine gewisse Volatilität mit sich bringt. Das heißt, so ähnlich wie in diesem Fall Libyen, den wir vorher diskutiert haben, gibt es ein Interesse der internationalen Politik an Stabilität. Und das führt eben manchmal dazu, dass es dann irgendwie doch ein bisschen wichtiger ist, jemanden zu unterstützen, der das da alles vor Ort gut und stabil hält und etwas weniger wichtiger wird, ob man jetzt eigentlich auch demokratische Prozesse unterstützt, die das Wertegerüst, das man eigentlich anstrebt, unterstützen würde.
Ist also ein Dilemma.
Es ist ein Dilemma, ja.
Aber es muss ja in Angola trotzdem zumindest möglich sein, darüber zu recherchieren. Das merken wir jetzt, weil dieser Datensatz, 715.000 Dokumente, der ist ja mit Hilfe der afrikanischen Journalistengruppe, ich weiß jetzt nicht ganz genau, PPLAAF, wie man das ausspricht, also wahrscheinlich die Buchstaben einzeln, den auch diesem Recherchenetzwerk International Consortium of Investigative Journalists zugespielt. Also sprich, es gibt afrikanische Journalisten, die hier unabhängig gearbeitet haben.
Die Hintergründe würden mich hier sehr interessieren. Also diese Plattform, die Sie genannt haben, ist eine Plattform, die sich für den Schutz von Whistleblowern in Afrika einsetzt. Und das hat mich zunächst einmal begeistert. Dann habe ich noch mal genauer hingeschaut und gesehen, hinter dieser Organisation stehen sehr viele französische Juristen. Ich vermute, dass auch die Organisation in Frankreich wahrscheinlich ihren Hauptsitz hat. Das ist der Anwalt von Edward Snowden und Julian Assange, der zu den Gründern dieser Organisation gehört. Und es wäre jetzt noch mal interessant, genau zu erfahren, wie groß waren jetzt die jeweiligen Anteile derer, die hier recherchiert haben, aus welchen Ländern kamen die. Aber was man jetzt nochmal unabhängig davon, ob jetzt die wichtigsten Informationen tatsächlich aus Angola kamen oder von wo auch immer, das sind internationale Geschäfte, da sind ja auch andere Länder durchaus berührt, kann man sagen, dass Whistleblower man mittlerweile überall fürchten muss. Also dass praktisch diese Plattform, die an der Aufdeckung solcher problematischen wirtschaftlichen Konstellationen beteiligt sind, dass die eben global agieren und man sich dem nicht entziehen kann.
Die NGO Oxfam hat sich nämlich über eine neue Studie gebeugt. Oxfam geht es ja um Gerechtigkeit, um Nachhaltigkeit in der Welt. Und hier geht es um Ungerechtigkeit im Allgemeinen und im Besonderen. Heike Bredul hat die Einzelheiten.
Also die Ungleichheit in der Welt nimmt laut Oxfam weiter zu. Im letzten Jahr hat es eine weitere Konzentration der Vermögen an der Spitze gegeben. Das heißt, 1% der Menschheit gehören demnach 45% des globalen Vermögens. Und die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gemeinsam nicht einmal 1% des globalen Vermögens. Und Oxfam hat dazu ein Bild beschrieben, wenn jeder Mensch auf seinem Vermögen sitzen würde, in gestapelten 100-Dollar-Scheinen, so säße die Mehrheit der Menschen auf dem Boden. Und jemand, der in einem reichen Land über ein durchschnittliches Vermögen verfügt, säße auf einem Geldstapel in der Höhe eines Stuhls. Und die beiden reichsten Männer der Welt säßen im All.
Die reichsten Männer der Welt im All, wenn ich noch mal ganz kurz einhaken darf, Frau Koloma-Beck, das ist natürlich ein witziger Gedanke, sich das vorzustellen. Mhm. Ja, weil da möchte man auch, glaube ich, nicht so gerne sitzen da oben. Aber diese Ungerechtigkeit betrifft vor allem Frauen. Wenn Sie das so hören, aber gerade auch diesen Vergleich auf dem Geldstapel sitzen, ist das eine gute Art und Weise, sowas plastisch zu machen?
Also ich muss sagen, dass der Oxfam-Studie das plastisch machen ganz hervorragend gelungen ist. Die andere Parallele ist ja auch, wie verhält sich eigentlich das, was Frauen erwirtschaften in der nicht entlohnten Arbeit, zu dem, was die reichsten Konzerne der Welt erwirtschaften. Und das so in Relation zu setzen, ist auf jeden Fall gelungene Kommunikation, würde ich sagen.
Ja, also es ist so, dass tatsächlich Frauen besonders betroffen sind und das nicht nur in den ärmeren Ländern des globalen Südens, sondern in allen Ländern. Und das liegt einfach daran, denkt man sich schon, dass Frauen immer noch den Großteil der Pflegearbeit leisten, also Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und so weiter. Und Frauen und Mädchen leisten jeden Tag mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit, weil diese Pflegearbeit ist ja unbezahlt. Und Oxfam rechnet davor, wenn man den Frauen für diese Arbeit auch nur den Mindestlohn zahlen würde, dann entspräche das einem Gegenwert von über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Und das ist 24 Mal mehr als der Umsatz von Apple, Google und Facebook zusammen.
Ja, das ist unglaublich, auch diese Zahl. 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit pro Tag und dann, was das wert ist. Ja, Frau Koloma-Beck, da kommen wir natürlich zu der Frage, ob die Pflegearbeit, Care-Arbeit auch genannt in Neudeutsch, einfach nach wie vor unterschätzt wird und auch wirklich nicht wertgeschätzt wird.
Ja, darüber ist ja schon viel diskutiert worden in den letzten Jahren und die Antwort, glaube ich, lautet auf jeden Fall ja. Ich würde aber auch sagen, also so gelungen ich diese Rechenbeispiele von Oxfam finde, man kann sich schon ein bisschen fragen, ist jetzt dieser Sache der Care-Arbeit eigentlich zu mehr Ansehen zu verhelfen gedient, indem man immer wieder dahin kommt, das in Geld auszudrücken? Denn es ist ja völlig unrealistisch und persönlich bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das für wünschenswert halten würde, wenn alle Care-Arbeit tatsächlich entlohnt würde. Also wenn wir das alles in sozusagen wirtschaftliche Transaktionsverhältnisse umwandeln, die Kinderbetreuung, die Pflege der Alten und der Kranken, der eigenen Eltern, der Großeltern.
Ja, wahrscheinlich ist es aber eben, es pekuniär oder im Geld darzustellen, ist halt die Art und Weise, wie man so etwas messen kann, Heike Bredul.
Ja, sicher. Und man kann natürlich auch sich die Frage stellen, klar kann man das nicht entlohnen, weil wie soll das aussehen in Familien? Da kommt man auch wieder zu ganz komischen Bildern. Aber Oxfam fordert vor allem eine gerechtere Steuerpolitik, nämlich dass also die vermögenderen Menschen also einen gerechten Beitrag zum Allgemeinwohl leisten sollen durch Vermögens-, Erbschafts- und Kapitalertragssteuern und vor allem durch eine umfassende Finanztransaktionssteuer. Und um das nochmal bildlich zu machen, rechnet Oxfam vor, dass wenn die reichsten 1% der Weltbevölkerung in den kommenden 10 Jahren eine Steuer von jeweils nur 0,5% auf seine Vermögen zahlen würde, könnten mit dem Geld 117 Millionen neue Arbeitsplätze in Altenpflege, Kinderbetreuung, Ausbildung und Gesundheitswesen geschaffen werden. Und das würde ja wiederum, wenn diese Ungleichheit oder Ungerechtigkeit besteht, also solange Frauen den Löwenanteil der Care-Arbeit eben leisten, vor allem Frauen entlasten, wenn es bessere Möglichkeiten gäbe für Kinderbetreuung und mehr Plätze in Pflegeeinrichtungen und so weiter.
Ja, stimmt.
Ja, was ich auch auf jeden Fall unterstreichen würde, ist, dass aus diesem Bericht man jetzt, glaube ich, nicht dieses Frauenthema einfach nur rausgreifen sollte, sondern wirklich nochmal aufs große Ganze gucken und nochmal fragen, was ist eigentlich das Problem an die einen sitzen auf dem Boden und die anderen sitzen im Weltraum. Und da würde ich immer argumentieren, das ist nicht einfach ein Verteilungsproblem, sondern das ist ein politisches Problem, weil es etwas bedeutet für politische Prozesse, wenn so viele Ressourcen in der Hand von so wenigen Menschen liegen. Und zwar deshalb, weil es Ressourcen sind, über die nach privaten Interessen entschieden wird, nicht aus irgendwelcher Boshaftigkeit oder Raffgier, sondern das ist die Logik von privaten Vermögen, privaten Ressourcen und sie in gewisser Weise der Öffentlichkeit entzogen sind. Und die Frage zu stellen, wie kann man tatsächlich Reichtum als etwas nutzen, was auch der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit dient und dass das immer schwerer wird, je größer diese Vermögen anwachsen, das ist das eigentliche Problem.
Ja, zumal man ja davon ausgehen kann, dass die, die so viel Geld haben, durchaus auch daran Interesse haben könnten, dass der Planet zum Beispiel geschützt wird und das Gemeinwesen geschützt wird, also dass sie durchaus auch Interesse haben, Geld zur Verfügung zu stellen für die Gemeinschaft. Kurzes Wort vielleicht noch, Heike Bredol, zur Klimakrise. Die könnte die Situation für die Frauen verschärfen.
Ja, das ist auch noch ein interessanter Aspekt, den Oxfam da beschreibt, dass die Klimakrise, Dürre, Überschwemmungen und so weiter dazu führen wird, dass diese gerade diese Gender-Ungerechtigkeit auch noch weiter verschärft. Also ich meine, die Ungerechtigkeit zwischen den Ländern des globalen Südens und den reicheren Ländern sowieso. Aber in den ländlichen Gegenden des globalen Südens verbringen Frauen jetzt schon 5-mal mehr Zeit als Männer mit dieser Pflegearbeit. Dazu gehört zum Beispiel Wasser holen, sich um Angehörige kümmern. Und gerade Wasser holen wird natürlich schwieriger, je weniger Wasser es gibt. Also man geht davon aus, dass immer mehr Menschen in Gebieten ohne ausreichend Wasser leben werden. Das heißt, die Wege werden weiter, die Zeit, die Frauen und eben auch Mädchen damit verbringen werden, für die Familie zu sorgen, wird ansteigen. Und ansteigen werden auch Krankheiten wie Malaria, Durchfallerkrankungen. Das heißt, diese Zeit, die sie eben nicht damit verbringen, in ihre Ausbildung zu investieren oder arbeiten zu gehen, die wird sich noch erhöhen.
Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat heute eine Studie vorgestellt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die besagt, dass sich der geplante Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder rechnet. Denn wenn mehr Frauen in bezahlten Jobs arbeiten, weil die Kinder also betreut sind, dann zahlen sie auch mehr Steuern. Das ist gut. Und der Staat kann auf 1 bis 2 Milliarden Euro Steuereinnahmen jährlich dann bauen. Auf diese Weise, so sagt Frau Giffey, finanziert sich der Ausbau der Ganztagsbetreuung, der ja auch Teil des Koalitionsvertrags ist, eigentlich von selbst. Muss man das also uneingeschränkt gut finden?
Ja, also es ist auf jeden Fall auch hier ein großartiges Argument gebaut worden, weil man natürlich all denen, die sagen, das ist nicht finanzierbar, da kann man jetzt gegen argumentieren. Das Unbehagen, was ich mit dieser Art von Argumenten immer ein bisschen habe, ist, dass sie so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass Kinder aufzuziehen, junge Menschen ins Leben zu begleiten, einfach etwas ist, das Arbeit und Zeit braucht. Diese Zeit muss nicht unbedingt investiert werden von den leiblichen Eltern, aber Kita-Gruppen mit 30 Kindern und einer Erzieherin sind jetzt kein sozusagen gleichwertiges Umfeld, in dem sowas zu leisten ist. Und so ein bisschen deckt diese Art von Argumentation das ab, dass sozusagen die Unwägbarkeiten und auch der emotionale Einsatz, der notwendig ist, um Kinder und Jugendliche tatsächlich auf dem Weg ins Leben zu begleiten.
Also hier geht es eben um Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Mhm. Und ich denke, dass Bernd Steyhoff sich jetzt sozusagen mit Ihnen einig sehen würde. Er ist Schuldirektor an der Ganztagsschule in Brechen in Hessen und er sagt:
Also ich würde auf jeden Fall für die Ganztagsschule plädieren, allerdings nicht als Reparaturbetrieb für die Gesellschaft. Also die Ganztagsschule wird nicht leisten können, dass Kinder, und das gibt es nun auch, nicht, will ich sagen, zunehmend, aber doch häufig, für sozial und emotional beeinträchtigte Kinder ist die Ganztagsschule nicht der Reparaturbetrieb.
Na, hat er recht, oder?
Ja, da hat er recht. Und ich würde jetzt aber gar nicht nur in die Schulen gucken, ich würde vor allen Dingen in die Unternehmen gucken. Also eigentlich ist doch die Frage, wie muss ein Arbeitsumfeld gestaltet sein, dass Elternsein möglich ist, und zwar für Männer und für Frauen. Kinder werden krank, Kinder haben Sorgen, die schaffen Irritationen, auf die man kurzfristig reagieren muss. Und auch wenn wir einen 100% funktionierenden Ganztagsbetrieb hätten, hätten wir eben trotzdem noch Eltern, die sagen, ich muss jetzt mal kurz weg, weil mein Kind ist vom Klettergerüst gefallen. Und eigentlich, glaube ich, hat sich die Situation substanziell erst dann verbessert, wenn in Organisationen so eine Situation abgefangen werden kann. Wenn
also dann nicht durch das Teilzeitarbeit oder weil eben in einem Unternehmen immer mehrere Leute den gleichen Job machen können zur gleichen Zeit?
Also was das konkret bedeutet, das hängt ab von dem Unternehmen. Also was macht das Unternehmen? Also in der Wissenschaft beispielsweise, wenn da Dinge liegen bleiben, in den Sozial- und Geisteswissenschaften ist das nicht so schlimm. Wenn das ein Labor ist, da stehen Proben.
Naja, oder dann, hier im Radio, wenn die Sendung ansteht.
Genau, wenn die Sendung ansteht. Genau, in vielen Bereichen würde es wahrscheinlich bedeuten, man bräuchte eine andere Personaldecke. In manchen anderen Bereichen braucht man aber vielleicht auch einfach andere Formen der Arbeitsorganisation. Also auch um sowas wie, in vielen Firmen gibt es noch Kulturen von Anwesenheit, wo sie eigentlich nicht für die Arbeitsprozesse notwendig ist, weil man die Arbeitsprozesse auch gut dezentral organisieren könnte, wenn die Leute zu Hause sitzen, sich digital vernetzen und sich punktuell persönlich treffen.
Wenn wir jetzt trotzdem nochmal zurückgehen zu den Schulen. Die Schulen sagen natürlich, das klingt letztendlich schon in Ordnung. Die Große Koalition hatte sich geeinigt, bis 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder einzuführen. Aber es gibt eben diesen Lehrermangel und zwar vor allem in Grundschulen. Und deswegen kann die Betreuung eigentlich kaum wirklich richtig stattfinden im Moment. Dann fragt man sich natürlich wieder, dann sind es doch alles nur Sonntagsreden.
Ja, also den Eindruck kann man manchmal haben. Ich glaube, jeder Lehrer geht auf die Barrikaden, weil er natürlich nicht sagen würde, dass er betreut, sondern er ist natürlich Pädagoge und er bringt etwas bei. Aber der soziale Status von Lehrern und Erziehern in Grundschulen ist jetzt in der Hierarchie des Bildungswesens am niedrigsten. Auch die Bezahlung ist am niedrigsten. Und da könnte man ja beispielsweise mal ansetzen, jenseits von Sonntagsreden.
Wir haben schon so einige Themen jetzt ja abgehakt, aber eins steht uns jetzt bevor und zwar, dass Lars Eidinger eine Tasche promotet und mit sozusagen kreiert hat, die 550 Euro wert ist, für dieses Geld verkauft wird, die ein bisschen an eine Aldi-Tüte erinnert, vom Format her, vom Outfit her. Und er zeigt sich mit dieser Tasche auf Fotos in der Pose und auch an Orten von Obdachlosen. Das wird diskutiert. Auf Twitter heißt es zum Beispiel, stell dir vor, du musst bei 3 Grad auf der Straße schlafen und dann kommt DJ Lars Prada Eidinger vorbei und macht ein Foto von dir für seinen Insta-Account. Und das, weil er sich mit dir in Anführungsstrichen identifiziert. Punkt. Also nach dem Motto, geht's noch, Herr Eidinger. Kann man ein bisschen verstehen, diese Empörung, oder? Was sagen Sie, Frau Kolumba-Beck?
Ja, die kann man nachvollziehen. Ich wäre jetzt nicht empört. Ich bin, glaube ich, hauptsächlich irritiert und auch auf fast ein bisschen verärgert, weil was natürlich gelungen ist, dadurch ist, dass jetzt alle über Lars Eidinger und seine Ledertasche für 550 Euro sprechen. Und da gehört ja auch noch der Hersteller dieser Tasche dazu, den wir jetzt nicht benennen. Also als Coup am Ende der Berlin Fashion Week hat es auf jeden Fall funktioniert.
Gut, aber wenn man die Fotos sieht, hat man sich schon ein bisschen gefragt, warum macht er das? Also er selber, müssen wir vielleicht sagen, schreibt dazu auf Twitter, das sei nicht zynisch gemeint. Ja, ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, was er da schreibt, aber nach dem Motto, ja, an eine Tasche, die man täglich benutzt, kann man durchaus investieren und das sei eben ein Statement zu Fast Fashion.
Ja, kann man machen.
Und er braucht eine Tasche, wo viel reinpasst so. Aber warum eben diese Orte? Warum sich mit Obdachlosen da in dieser Form, ja, man muss fast sagen, ist das wirklich eine Auseinandersetzung? Was ist das?
Ja, mir kommt es tatsächlich nicht vor wie eine Auseinandersetzung. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass das ja durchaus auch Vorläufer hat. Also ich erinnere mich, ich habe kein Gedächtnis für Marken in diesem Bereich, aber auch an Kampagnen mit Models, die eigentlich an so Teenager, die Heroin konsumieren, erinnert haben. Und man hat irgendwie diese Ästhetik nachgeahmt in dem sicheren Wissen darum, dass das auf jeden Fall Einschaltquote hätte man früher gesagt und heute sagt man halt Klicks und Aufmerksamkeit bringt, dass jetzt damit sich irgendein Engagement für irgendetwas verbinden würde oder auf etwas aufmerksam gemacht würde, das war, glaube ich, nicht mal Programm, sondern es ist eine ästhetische Inszenierung.
Würde aber vielleicht jetzt ganz gut kommen, wenn er sagen würde, alles, was wir damit verdienen, geht tatsächlich in die Obdachlosenhilfe.
Ja, ich finde, es wäre sogar ganz gut gekommen, wenn er einfach behauptet hätte, wir haben das jetzt gemacht, um aufmerksam zu machen auf die Situation von von Obdachlosen im Winter. Und ich finde es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen subversiv, dass er das genau das nicht gemacht hat. Also es ist auch so sperrig, weil er hat sozusagen diesen Diskurs, soweit ich das sehe, ja nicht angeboten. Also er hat sich gar nicht Mühe gegeben, das jetzt als ein irgendwie wohltätiges Projekt zu verkaufen, sondern sagt, ich bin Schauspieler, ich habe so ein Ding mit mich identifizieren mit anderen Lebensformen. Und da gibt es einen Hersteller, der macht modische Produkte und wir sind da irgendwie gut zusammengekommen.
Und so sind wir auf die Idee gekommen.
Ja. Genau.
So sagt er das im Tagesspiegel-Interview. Genau. Ja. Theresa Coloma-Beck hier zu Gast in der Mittagsstunde. Hat mich gefreut, dass wir den Tag gemeinsam besprochen haben. Was machen Sie jetzt, wenn Sie Studio verlassen?
Ja, ich habe viel zu lesen vor mir. Ich bin eingeladen, eine Laudatio zu halten für die Preisverleihung an einen ganz tollen amerikanischen Soziologen, George Steinmetz. Der kriegt den Landshut-Preis, von dem man lernen kann, wie man mit Kenntnis verschiedener Sprachen und einem guten Blick auf die Welt Soziologie machen kann, die tatsächlich auch noch unter den Bedingungen der Globalisierung was zu sagen hat.
Da sind ja die angelsächsischen und amerikanischen Soziologen uns oftmals fast ein bisschen voraus, oder?
Ja, die Soziologie ist überall so ein bisschen eine provinzielle Wissenschaft, weil sie immer die Gesellschaft im Nationalstaat denkt. Aber in der deutschsprachigen Soziologie scheint es mir auch noch ganz besonders ausgeprägt. Deswegen freut es mich sehr, dass George Steinmetz jetzt diesen Preis bekommt. Und er kommt von Max Weber. Mit Max Weber kann man nämlich lernen, wie sowas geht. Also die Traditionen sind durchaus da.
Die sind da. Und ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Stunde zu Gast waren.